Wir sollten nicht so tun, als ob 10-Jährige, 11-Jährige, 9-Jährige nicht zuhören. Also ich meine, die leben ja, die sind wach. Das sind Themen, die begegnen ihnen, ob wir das wollen oder nicht. Und sie begegnen auch Armut und Ängsten. Sie begegnen mehr oder weniger Einkommen. Sie sehen große Autos und kleine Autos. Und der eine fährt ÖPNV und der andere fährt Fahrrad. Und zwar nicht nur, weil das freie Entscheidungen sind.
Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mein heutiger Gast ist Susanne Risch. Seit 25 Jahren arbeitet Susanne bereits für das Wirtschaftsmagazin Brand 1, wo sie für das Corporate Publishing verantwortlich ist. Im letzten Jahr ist für sie aber noch eine neue Aufgabe hinzugekommen. Gemeinsam mit dem Carlsen Verlag hat die Brand 1 Medien AG nämlich das erste Wirtschaftsmagazin für Kinder auf den Markt gebracht. Und Susanne ist die Co-Chefredakteurin dieses Magazins. Es heißt Weil und es ist ein Magazin übers Machen und Wollen, Tauschen und Haben, Verhandeln und Überzeugen, Kaufen und Verdienen und Gewinnen und Verlieren. So zumindest steht es auf der Website der Zeitschrift. Doch was heißt das genau? Im Gespräch mit Susanne wollte ich mehr darüber herausfinden, welcher Anspruch hinter Weil steckt. Wie zum Beispiel definiert sie den Begriff Wirtschaft? Wie lassen sich wirtschaftliche Themen so aufbereiten, dass sie auch für Kinder interessant und verständlich sind? Und warum sollten sich Kinder überhaupt mit Wirtschaftsfragen beschäftigen? Susanne hat dazu eine sehr klare Haltung. Immer wieder kommt sie im Gespräch auf das Thema Selbstermächtigung zurück und verweist damit auf die Verantwortung von uns Erwachsenen, Kinder in ihren Lebenswelten zu empowern. Jenseits aller inhaltlichen Fragen ist die Geschichte von Weil aber auch eine Geschichte über die Wirkmächtigkeit gelungener Kooperationen. Denn erst die Zusammenarbeit zwischen Brand 1 und dem Carlsen Verlag machte es möglich, die seit vielen Jahren bestehende Idee zu diesem Magazin endlich auch in die Tat umzusetzen und so zum Beispiel auch Schulen und LehrerInnen besser zu erreichen. Ob mit Weil am Ende tatsächlich auch eine schlüssige Antwort auf die Frage nach dem Wieso, Weshalb, Warum gegeben ist, das entscheidet ihr am besten wieder mal selbst. Beim nun folgenden Gespräch mit der Co-Chefredakteurin von Weil, Susanne Risch. Susanne, schön, dass du dabei bist bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Du bist die Co-Chefredakteurin von Weil, dem ersten Wirtschaftsmagazin für Kinder, das ihr gemeinsam von Brand 1 mit dem Carlsen Verlag herausgebt. Entdecke, wie alles zusammenhängt, heißt es im Untertitel eurer Zeitschrift. Ich habe mich als allererstes dabei gefragt, ist das Thema Wirtschaft tatsächlich sowas wie das verbindende Element all unserer Lebensbereiche? Wie habe ich diesen Untertitel zu verstehen? Warum habt ihr euch den gegeben?
Ja, das hast du gut erkannt. Ich glaube, das haben wir uns genau aus dem Grund so gegeben. Wir tun üblicherweise ja so, als wenn Wirtschaft irgendetwas ganz Besonderes wäre. Also irgendein Fachgebiet oder ein Gebiet für Leute, die Betriebswirtschaft studiert haben oder irgendein Fachwissen mitbringen. Wir bei Brand 1, aber eben auch bei Carlsen sind davon überzeugt, dass Wirtschaft eigentlich alles ist, was unseren Alltag ausmacht. Wo wir gehen und stehen, was immer wir tun, ist letztlich Wirtschaften. Und deshalb haben wir gesagt, wir schreiben genau das in die Unterzeile. Wir wollen die Kinder da abholen, wo sie sich gerade bewegen und wollen ihnen Zusammenhänge aufzeigen. Wir wollen ja nicht besser wissen, wir wollen nicht belehren, wir wollen ihnen nichts beibringen. Wir wollen ihnen erklären, wie ihr Alltag von ihnen selbst beeinflusst werden kann, wie alles zusammenhängt letztlich.
Ja, jetzt bringst du die Kinder gerade direkt schon mit ins Spiel, weil ich habe mich im zweiten Schritt nämlich natürlich auch gefragt, gilt das für Erwachsene wie für Kinder gleichermaßen oder muss man da auf einer gewissen Ebene vielleicht auch nochmal unterscheiden?
Also eigentlich könntest du das auch unter ein Wirtschaftsmagazin für Erwachsene schreiben. Auch da, also zumindest bei Brand 1 haben wir die Erfahrung gemacht, früher, vor vielen Jahren, als uns Leute zum ersten Mal gelesen haben, sie gesagt haben, ich habe das zufällig entdeckt, ich hätte mir eigentlich nicht ein Wirtschaftsmagazin gekauft. Ich war neugierig auf Geschichten und ihr erzählt gute Geschichten. Und dass es ein Wirtschaftsmagazin ist, habe ich erst im zweiten Schritt erfahren. Sonst hätte ich Berührungsängste gehabt. Also insofern hätte es wahrscheinlich dem einen oder anderen Erwachsenenleser auch geholfen, aber das war hier nicht unser Thema. Wir haben tatsächlich an die Kinder, an die jungen Leserinnen und Leser gedacht.
Super, ja, wir gucken uns das auch gleich nochmal zumindest so in groben Strichen mal an, was ihr bei Brand 1 eigentlich macht. Das ist, glaube ich, nicht so ganz unwichtig, um auch besser zu verstehen, was ihr bei Weil macht. Aber davor machen wir den klassischen Rückschritt in deine eigene Kindheit, den ich in diesem Podcast immer ganz gerne mache. Also wir schauen mal ein bisschen auf deine eigene Biografie bzw. deine Medienbiografie als Kind und vielleicht auch so ein bisschen auf deinen beruflichen Werdegang. Geboren und aufgewachsen bist du im ländlichen Saarland. Wie war denn deine Kindheit für dich so im ländlichen Saarland und welche Rolle haben vor allen Dingen Medien während deiner Kindheit für dich gespielt?
Das ist lustig. Du hattest mir ja im Vorfeld das Stichwort Medien und meine Jugend schon mal zugerufen. Ich habe wirklich lange überlegen müssen, um zu erinnern, mit welchen Medien ich groß geworden bin. Also ich habe sehr viel Fern gesehen, das weiß ich noch. Also von der Augsburger Puppenkiste über Pantau, Flipper, Daktari, alle diese Serien aus dieser Zeit. Mhm. Es ist mir nichts eingefallen, was ich an Magazin oder an Buch gelesen hätte. Ich habe wahnsinnig viel gelesen, das weiß ich. Aber ich habe tatsächlich kein einziges Magazin, außer Comics oder so, ne? Also ich habe Disney-Comics gesehen. Ansonsten erinnere ich das leider Gottes nicht. Aber ich war eine Leseratte. Das hat mir wirklich, hat mich zum Nachdenken angeregt, weil ich dachte, du liebe Zeit, habe ich das verdrängt oder hat es wenig gegeben? Ich kann es dir nicht beantworten. Also, wie gesagt, Fernsehserien und Fernsehsendungen sind geblieben.
Ja, also das war jetzt gerade auch mein Gedanke, ob es zu der Zeit auch vielleicht einfach noch nicht so wahnsinnig viel gab. Also der Markt heute ist, glaube ich, schon noch mal ein bisschen dichter bestückt, gerade auch für die Zielgruppe Kinder, ne, als das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, oder?
Absolut. Und wir reden ja von den 60er, 70er Jahren. Ich bin 63 geboren, also jetzt 60 Jahre alt. Ich kann tatsächlich mit Print-Titeln nicht dienen.
Ja, dann ist das so. Das können wir ja einfach mal so festhalten. Ich frage trotzdem noch mal ein bisschen tiefergehend nach. Dann können wir uns ja wegen mir trotzdem auf das fokussieren, was du im Fernsehen so wahrgenommen hast. Gab es für dich so, wir sprechen immer gerne von Medienheldinnen in diesem Format, ja? Also irgendwie so Figuren, Charaktere, Persönlichkeiten, die aus den Medien, die bekannt waren, die für dich irgendwie so eine besondere Faszination hatten, den du nachgeeifert hast, wie auch immer. Gab es sowas?
Also ich habe Pantau geliebt. Das war wirklich so. Also die Vorstellung, eine Melone auf dem Kopf zu haben und mit Fingertippen dafür zu sorgen, dass Dinge sich verändern, so wie ich das möchte, das finde ich bis heute, ehrlich gesagt, faszinierend. Das fand ich großartig. Ich fand Pippi Langstrumpf großartig. Ich glaube, viele kleine Mädchen können sich die als Vorbild nehmen und dieses Rebellische und dieses gegen den Strich bürsten und sein eigenes Ding tun, mit Freunden zusammen sein, mit Pferd. Also das habe ich schon auch ziemlich toll gefunden. Ich bin tatsächlich ja in einer ländlichen Region groß geworden, auf dem Dorf, was auch sehr, sehr schön war. Und ja, dann Augsburger Puppenkiste, das habe ich mitgesungen und mich mitgefreut. Den Michel aus Lönneberger, den habe ich grundsätzlich mit meinem Vater angeguckt. Ich glaube, der hat den mehr geliebt noch als ich. Also es gibt eine Reihe guter Erinnerungen und eine Reihe von Figuren, die mich begleitet haben durch diese Zeit. Also die erinnere ich bis heute sehr gerne.
Ja, schön, wenn man so positive Erinnerungen auch einfach damit verknüpft. Ne?
Absolut.
Kannst du dich denn auch an eine Situation erinnern, in der du dir als Kind zum ersten Mal Gedanken über Geld gemacht hast? Oder wenn man das jetzt eben noch allgemeiner fassen will, über Wirtschaft gemacht hast? Als Kind benutzt man wahrscheinlich gar nicht diesen Begriff, aber vielleicht ordnet man das rückwirkend ja nochmal anders ein.
Also Wirtschaft habe ich ganz sicher nicht als Begriff benutzt. Geld hat mich umgetrieben. Ich habe mir durchaus in der Nachbarschaft und auch bei meiner Oma und bei Nachbarn, den älteren Nachbarn insbesondere, Geld verdient, schon recht früh. Ich habe auch von meinen Eltern Geld bekommen, wenn ich geholfen habe, also mein Taschengeld aufzubessern, wenn ich den Müll rausgetragen habe, wenn ich das Auto mitgewaschen habe, bei den Nachbarn oder bei meiner Oma, wenn ich Einkäufe erledigt habe und so. Das war auch wichtig, weil ich mir gerne etwas gekauft habe, aber ich bin auch sehr gerne mit unserem Bernhardiner damals, der fast so groß war wie ich, im Dorf spaziert und habe für den Eis eingekauft. Das erzählen Leute bis heute, dass ich immer mit so einer kleinen, du erinnerst diese Eistüten von damals. Ich bin mit dem Hund, Ted hieß der, bin ich zum Café gegangen, habe eine Eistüte gekauft, eine große, und dann habe ich zweimal dran geleckt und hat er einmal geleckt und dann war das Eis weg. Ich musste also immer dafür sorgen, dass ich genügend Kleingeld in der Tasche hatte, um für uns beide das Eis zu besorgen. ist das Wirtschaft? Ja, heute würde man sagen, dieses Taschengeld aufbessern und dieses Dienstleistungen anbieten und verkaufen und dafür einen Gegenwert erhalten, ist natürlich Wirtschaft. Aber das habe ich ganz sicher so nicht genannt.
Jetzt könnte man ja fast unterstellen, ne, aha, guck, da waren die ersten Momente, wo du dir schon Gedanken ums Geld und ums Wirtschaften gemacht hast. Von da aus ging der Weg geradeaus quasi Richtung Chefredaktion von Brand 1. Ganz so geradeaus lief es gar nicht. Wir hatten da auch schon im Vorgespräch mal drüber gesprochen. Du hast zuerst Sozialpädagogik und Psychologie studiert. Was ich ja schon auch nochmal erstmal ganz interessant finde, ist ein ganz anderer Studiengang natürlich. Was hat dich denn damals dazu veranlasst, diese Fachrichtung auszuwählen? Und was würdest du sagen, inwiefern hat dich dieses Studium für deinen heutigen beruflichen Weg vielleicht auch geprägt? Was hast du daraus so mitgenommen?
Also ich wollte immer Sozialpädagogin werden, seit ich mich zurückerinnern kann, was meine Vorstellung von Beruf war. Ich wollte helfen, war ja damals sicherlich auch ein wichtiger Impuls. Ich wollte mit unterschiedlichen Problemen zu tun haben und tatsächlich bildete ich mir ein, die Welt ein Stück besser machen zu können, wenn ich Sozialpädagogin werde. Und ich habe dann auch tatsächlich, ich habe in Esslingen studiert und sowohl mit Kindern gearbeitet, also mit ganz kleinen Kindern gearbeitet in der Kita, aber ich habe auch ein Praktikum gemacht im Kreisjugendamt als Sozialarbeiterin und da hatte ich viel mit Scheidung und elterlicher Sorge zu tun. Also diese Themen haben mich durchaus interessiert. Aber ich habe dann doch relativ bald gemerkt, dass es nicht der Beruf ist, mit dem ich Zeit meines Lebens klarkommen würde. Es ist ein sehr, sehr anspruchsvoller, sehr anstrengender Beruf. Und mir ist die Abgrenzung nicht gut gelungen, abends nach Hause zu gehen und das Thema dann auch wirklich sein zu lassen. Insofern war dann ab der Hälfte des Studiums klar, dass ich in eine andere Richtung noch gehen würde. Und Deutsch und Lesen und wie gesagt, Medien haben mich immer interessiert. Dann habe ich ein zweites Studium machen wollen. Habe dann stattdessen aber in der Motorpresse bei den Vereinigten Motorverlagen in Stuttgart damals ein Volontariat bekommen und habe da meine journalistische Ausbildung gemacht, die ich bis heute nicht bereue. Und dann hat es unterschiedliche Stationen gegeben, bis ich am Ende bei Brand 1 gelandet bin. Und denke im Nachhinein, dass Psychologie und Sozialpädagogik und all das, was das beinhaltet, schon sehr viel auch mit Wirtschaft zu tun hat. Und auch die Frage, wie Menschen interagieren, wie ich als Person auf andere zugehe, wie ich mit Menschen ins Gespräch komme, hat ja schon auch damit zu tun, wie viel Empathie bringst du mit, wie gehst du in Beziehungen, auch in Beziehungen mit Fremden, kann ich mich darauf einlassen? Also das hat schon sehr viel auch mit Journalismus zu tun. Insofern war es eigentlich eine tolle Vorbereitung. Im Übrigen ist Wirtschaft eben nicht Betriebswirtschaft, sondern ich glaube in erster Linie Psychologie. Von daher passt es eigentlich im Nachhinein ganz gut. Man könnte es fast eine Strategie nennen.
Ist auf jeden Fall eine interessante Definition, würde ich sagen, dass Wirtschaft eher was von Psychologie hat als von BWL. Schön.
Ja, und die stammt nicht von mir im Übrigen. Also das ist durchaus etwas, das sehr, sehr viele Beobachter und Experten in der Szene genauso definieren würden. Nicht alle natürlich, aber muss ja auch nicht.
Nochmal so auf den, ich nenne es mal Karriereweg geschaut, wie den du jetzt gerade so beschrieben hast. Ich frage meine Gäste auch ganz gerne, und das tue ich jetzt bei dir auch mal, nach dem CV of Failure, unter der Überschrift bin ich da mal drauf gestoßen. Also bewusst auch mal auf die, nennen wir es auch in Anführungsstrichen, Misserfolge zu schauen, ne? Oder auf die Punkte, wo du zumindest rückblickend sagen würdest, da ist irgendwie was schiefgelaufen, das war einfach eine falsche Entscheidung, irgendwo falsch abgebogen, wie auch immer. Gab es sowas für dich auch mit Blick jetzt auf deinen beruflichen Werdegang?
Ja, bestimmt. Also im Nachhinein, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, es fügt sich im Nachhinein. Und ich habe mir meine wesentlichen Entscheidungen im Leben und in meinem Lebenslauf nie einfach gemacht. Insofern habe ich mir da gar nichts vorzuwerfen. Ich habe das immer aus der Situation in der jeweiligen Zeit sehr genau entschieden und das Beste gemacht, was ich zum damaligen Zeitpunkt konnte. Insofern war alles gut. Ich bereue in Anführungszeichen, dass ich es versäumt habe, früher ins Ausland zu gehen, also wirklich eine Zeit im Ausland zu studieren. Ich habe das viel später gemacht, als ich beim Manager-Magazin war. Da war ich einmal für 4 Monate in Boston. Das war grandios, aber das war nicht das, was es hätte sein können, wenn ich vielleicht mit 16, 17, 18 ein Auslandsjahr irgendwo gemacht hätte. Das finde ich schade bis heute, also die mangelnden Sprachkenntnisse, die damit einhergehen. Ansonsten, nee. Also ich habe Stationen hinter mich gebracht. Ich habe journalistische Stationen gehabt, die mich alle nicht dümmer gemacht haben. das Studium, wir sprachen darüber, war das jetzt zielführend? Man hätte schneller irgendwo hinkommen können, ja, aber ich fand, nö, alles rund. Ansonsten habe ich wahrscheinlich Millionen von Fehlentscheidungen und Misserfolgen gehabt, die im Alltag von uns ja jeder hat, ne? Aber nicht so an zentralen Punkten, was meinen Lebenslauf angeht. Das glaube ich nicht.
Ja, na schön. Dann lass uns doch jetzt vielleicht noch mal ein bisschen gucken, was ihr bei Brand 1 eigentlich macht, so als Einstieg, um dann auch besser zu verstehen, wie sich Weil als Wirtschaftsmagazin für Kinder daraus auch ableitet. Du hast das jetzt gerade schon gesagt, du bist schon ziemlich lange bei Brand 1, seit 25 Jahren jetzt inzwischen.
Jawohl.
Und du bist dort eben nicht nur im Vorstand, sondern eben auch Chefredakteurin für das Corporate Publishing. Vielleicht magst du auch gleich noch mal kurz erzählen, was man eigentlich beim Corporate Publishing so macht. Aber was mich vor allen Dingen auch interessiert, du hast das gerade schon angesprochen, du warst auch eine Zeit lang beim Manager-Magazin. Ich würde das jetzt mal im weitesten Sinne auch als eine Art Wirtschaftsmagazin bezeichnen und trotzdem würde ich behaupten, dass sie schon nochmal sehr, sehr unterschiedlich sind. Ich will dich da jetzt gar nicht in die Verlegenheit bringen, jetzt so einen qualitativen Vergleich ziehen zu müssen, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal in Abgrenzung dazu auch sagen, was Brand 1 als Magazin eigentlich so ausmacht und vielleicht auch unterscheidet von eher klassischen Wirtschaftsmagazinen.
Also meine Zeit beim Manager-Magazin, ich war da 10 Jahre. Ich möchte auch da keinen Tag missen, aber es war einfach ein bestimmter Abschnitt in meinem Leben, der damals wichtig war und auch in die Zeit passte. Ich glaube, die Kollegen haben einfach nochmal einen, heute wahrscheinlich auch nicht mehr, aber damals hatten wir einen anderen Blick auf Wirtschaft. Damals haben wir vor allen Dingen uns konzentriert auf Industrie, auf Konzern. Ich weiß noch, ganz früh, als ich beim Manager Magazin anfing, hatte der damalige Chef auf die ersten Themenvorschläge, die ich so machte, gesagt, liebe Frau Risch, das ist alles sehr, sehr nett, was Sie da vorschlagen, aber im Ernst beginnt ein Unternehmen für uns, ein Unternehmen zu sein, wenn es 1 Milliarde D-Mark Umsatz macht. Das war natürlich eine Größenordnung, die hatte ich nicht mal begriffen, geschweige denn habe ich mich in dieser Welt ausgekannt. Aber das war die Idee. MM war damals Industrie und sehr konzernlastig. Und Brand 1, viele Jahre später dann, 10 Jahre später, um genau zu sein, war der Gegenentwurf. Das war die Zeit der Jahrtausendwende. Es gab Startups. Wir fingen an, den Begriff Wissensgesellschaft zu definieren. Es ging plötzlich darum, dass kleine, wendige, neu gegründete Unternehmen entweder alleine oder auch in Kombination miteinander großen Dickschiffen durchaus Konkurrenz machen konnten, weil sie mit Innovationen und mit frischen neuen Ideen um die Ecke kamen. Es gab den neuen Markt, es gab Geld für Ideen. Also es war eine aufregende andere Zeit, in der MM damals eine andere Rolle spielte und Gabriele Fischer, die Gründerin von Brand 1, die hatte damals die Idee, für diese neue aufregende wirtschaftliche Veränderung ein Magazin zu machen, das das begleitet. Das waren die Ursprünge von Brand 1 und 25 Jahre später ist es immer unsere DNA geblieben. Also wir sind ein Magazin oder inzwischen ein Medienunternehmen. Wir machen ja längst nicht mehr nur Magazine, die wirklich Veränderung begleiten. Also wir sind daran interessiert, nach vorne zu gucken. Uns interessiert der Status quo, aber wirklich nur bedingt. Also wir wollen gerne Zukunft mitgestalten. Wir sind das Sprachorgan oder die Plattform für alle, die eben nicht mit dem Status quo sich zufrieden geben, die gerne begreifen wollen, die gerne auch offen sind und neugierig, neue Ideen und andere Ideen zu hören, die keine Lust haben, immer nur zu erfahren oder zu jammern, was alles nicht funktioniert. Das kennt man ja alles, sondern wir gucken gerne aufs halbvolle Glas und wir glauben, dass wir unseren Lesern und Zuhörern und Käufern nützlicher sind, wenn wir mit ihnen darüber nachdenken, wie etwas besser geht, als den Status quo zu beklagen oder zu gucken, was andere alles falsch gemacht haben. Also das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Haltung von Brand 1, die sich in all unseren Produkten wiederfindet und die wir sicherlich auch mit in das Weil-Konzept übertragen haben.
Ja, das wäre jetzt nämlich genau auch meine Frage.
Ist das eine Frage?
Ja, ja, das beantwortet sie auf jeden Fall, genau. Und das hätte mich jetzt eben auch noch interessiert, ob das 1:1 auch dann quasi übertragen ist auf das Weil-Magazin. Das hast du jetzt gerade schon gesagt, ne, dass ihr das ein Stück weit überführt habt. Dann lass uns da doch nochmal tatsächlich jetzt genauer drauf schauen, was es mit diesem Magazin eigentlich so auf sich hat. Und führen uns vielleicht erstmal nochmal vor Augen, wie es entstanden ist. Also so lange gibt es euch ja noch gar nicht. Im Oktober 23 ist die erste Ausgabe von Weil erschienen. Und wir haben das eben schon mal kurz gesagt, ne? Du machst das nicht alleine. Also die Brand 1 Medien AG bringt dieses Magazin gemeinsam mit dem Carlsen Verlag heraus und gemeinsam mit deinem Kollegen Guido Neuhaus teilst du dir die Rolle des Chefredakteurs bzw. der Chefredakteurin. Das sollten wir an dieser Stelle schon nochmal benennen und damit direkt auch verbunden die Frage nochmal, wie es denn eigentlich zu dieser Kooperation kam. Soweit ich weiß, habt ihr mit dem Carlsen Verlag vorher noch nicht kooperiert, oder?
Nee, haben wir tatsächlich nicht. Aber das war eine, also das war ein guter, glücklicher Zufall, weil die beiden CEOs von Carlsen und Brand 1, die sind befreundet, die kennen einander. Und die haben bei irgendeinem Abendessen, glaube ich, sich gegenseitig auf den neuesten Stand gebracht und was macht ihr so und worüber denkt ihr nach? Und es stellte sich heraus, dass sowohl die Kollegen von Carlsen über ein Magazin für Kinder nachgedacht haben, die kommen ja aus dem Bereich des Kinderbuchs, das heißt, es ist deren Kernzielgruppe. Und wir denken eben auch schon seit vielen, vielen Jahren über ein solches Magazin nach, haben es aber alleine bis dahin gar nicht auf den Weg bringen können. Und die beiden sprachen miteinander und haben den Ball dann in ihre jeweiligen Häuser geworfen. Und Guido und ich, wir haben das aufgefangen und gesagt, Mensch, super. Glücklicher Zufall.
Jetzt hast du gerade schon angedeutet, ne, dass die Idee ist in dem Sinne nicht ganz frisch gewesen, weil du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, dass du dich schon seit fast 20 Jahren damit irgendwie so umtreibst quasi. Und ausgerechnet jetzt, in einer Zeit, wo die Printbranche doch eigentlich in einer großen Krise steckt, das hört und liest man es zumindest allenthalben, kommt ihr dann auf die fast naive Idee, möchte ich ja fast sagen, ein Printmagazin für Kinder auf den Markt zu bringen. Also ist ja schon auch eine interessante Korrelation. Ne? Warum denn gerade jetzt?
Also wie gesagt, ich kann es nur so erklären. Also wir haben 20 Jahre lang davon geträumt, ein Wirtschaftsmagazin für Kinder zu machen oder für Jugendliche zu machen, weil wir finden, dass das ab diesem Alter eigentlich Kinder anfangen, ihre Welt verstehen zu wollen und nachfragen und Dinge begreifen wollen. Und es gab nichts und es gibt auch in den Schulen dieses Fach ja eigentlich nicht. Und es gibt eine große Lücke, auch bei Erwachsenen im Übrigen und bei Eltern, wenn es um diese Themen geht. Und wir hatten zwar das Konzept, aber wir hatten nicht die Möglichkeit, es alleine zu finanzieren. Und alle Versuche in den vergangenen Jahren, Geldgeber für diese Idee zu finden, sind schiefgegangen. Also ich habe das oft, bin jetzt nicht unentwegt mit diesem Konzept unterwegs gewesen, aber wann immer ich es präsentiert habe, bin ich auf offene Ohren gestoßen. Es gab immer große Begeisterung, aber es gab am Ende dann doch eben nicht den Finanzier oder die Finanziers, die gesagt hätten, das stemmen wir. Insofern war die Tatsache, dass Carlsen jetzt auch Lust darauf hatte und Freude daran hatte, war eine, die dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir Brand 1 das nicht mehr alleine finanzieren, Carlsen muss das aber auch nicht. Und es kommen zwei Partner zusammen, die sich, glaube ich, ziemlich gut ergänzen. Also die einen kommen aus der Wirtschaft und machen Magazine und die andere kommen aus dem Buchbereich, kennen aber die Zielgruppe Kinder sehr, sehr gut. Und beides zusammengenommen hat dann gepasst. Wir haben uns, glaube ich, wirklich nicht lange darüber unterhalten, ob dieses Projekt jetzt in die Zeit passt, sondern wir haben gesagt, wir probieren das, wir gucken uns das an. Wenn es schief geht, geht es schief, dann haben wir es zumindest versucht. Wenn es gut geht, haben wir eine Lücke geschlossen, die wir wirklich gerne schließen wollen und die auch geschlossen werden sollte. Das finde ich schon.
Ja, Stichwort Lücke schließen. Du hast das gerade schon gesagt, dass es im Grunde genommen ja auch gar keine Vorbilder dafür gibt. Also für den deutschen Zeitschriftenmarkt gesprochen, glaube ich, kann man das ganz klar so sagen. Gibt es international Magazine, die euch vielleicht ein bisschen als Vorbild gedient haben bei der Konzeption? Fällt dir da irgendwas ein?
Nee, also mir nicht. Es mag die geben, aber ich kenne sie nicht. Ich glaube, es gibt auch hierzulande immer wieder in den klassischen Kindermagazinen, gibt es immer wieder mal Geschichten, die ich auch unter dem Rubrum Wirtschaft einsortieren würde. Also es ist nicht so, als würde das Feld gar nicht beackert werden. Aber ein eigenes Magazin, das sich explizit und ausschließlich mit dieser Themenwelt befasst, gibt es meines Wissens nach nicht hierzulande. Wie gesagt, international weiß ich zu wenig.
Ja. Dann gucken wir doch mal auf die, erstmal auf die schnellen Fakten vielleicht, die einen vielleicht ja auch interessieren, wenn man das Magazin noch gar nicht kennt. Also als Zielgruppe, das müsste man vielleicht als erstes mal kurz definieren, ne, habt ihr so Kinder ab 9 Jahre ungefähr ausgemacht, ne, nach oben hin, genau. Unterstelle ich mal, ist das wahrscheinlich offen, ne, kann man auch nicht und will man ja wahrscheinlich auch gar nicht so genau festlegen. Er erscheint gegenwärtig in einer Auflage von 10.000 Exemplaren und zwar 6-mal im Jahr. Und sehr interessant finde ich dabei ja auch, dass es euch wirklich nur als Abo gibt. Also man kann euch nicht am Kiosk oder in der Bahnhofsbuchhandlung oder im Supermarkt oder so kaufen. Können wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, warum das so ist. Ein Magazin kostet 8 Euro und das ist ja auch nicht selbstverständlich für ein Magazin für Kinder, komplett werbefrei. Das vielleicht erstmal so als schnelle Fakten dazu gesagt. Und wenn wir uns dem Ganzen jetzt nochmal inhaltlich ein bisschen nähern, fange ich mal an, mich über eine interessante Symbolik dem zu nähern, die ihr in dieses Heft verpackt habt. Ihr habt nämlich oben links in die Ecke so ein Loch reingestanzt in jeder Ausgabe. Das fällt schon auf. Im ersten Moment denkt man vielleicht so, huch, da ist irgendwie ein Produktionsfehler passiert oder so, aber wahrscheinlich ist das kein Zufall, dass das da ist. Warum ist dieses Loch da?
Also Zufall ist es nicht. Es ist im Zuge des Werdens und der Konzeption entstanden. Tatsächlich war es meine Artdirektorin, die das irgendwann eingebaut hat als Gag, als lustige Idee, aber auch, weil sie zwei eigene Kinder hat, die jetzt schon älter sind, die sie aber beobachtet hat, immer, als sie noch klein waren. Und sie sagte, Kinder knispeln gerne und sie fummeln gerne, während sie sich konzentrieren auf einen Text mit den Fingern in irgendwas rum und du kannst durchgucken, du kannst Detektiv spielen, du kannst alles Mögliche damit machen, du kannst das Heft aufhängen daran. Also es hat keine Relevanz, man braucht es nicht, aber es ist ein Hingucker, der immer wieder auch Thema ist. Und wenn du den Namen vergisst, dann kannst du dich vielleicht daran erinnern und kannst sagen, Mensch, ich meine dieses Magazin mit dem Loch oben. Das ist doch ein schönes Erkennungsmerkmal. Also mehr steckt nicht drin, aber auch nicht weniger. Wir lieben es inzwischen.
Genau, ich finde es auch sehr schön. Ja, es sind wirklich interessant und kriegt man ja doch selten so in die Finger. Ja. Und dann ist es jetzt so, ihr habt momentan oder bis jetzt sind 4 Ausgaben erschienen. Und der Schwerpunkt von jeder Ausgabe, der wird immer durch ein Verb gesetzt. Also so, ne, Worte wie kaufen, machen, können, sparen, das waren jetzt so die Verben, die in den vergangenen Ausgaben oben drüber standen. Das lässt ja schon erstmal oder öffnet ja einen sehr weiten und offenen Raum. Wie füllt ihr den denn eigentlich mit Inhalt? Also wie nähert ihr euch diesen Themen in der redaktionellen Arbeit?
Also wir haben das Verb gewählt, weil das ja ein To-Wort ist, wie man früher mal gesagt hat. Also es soll durchaus ein Heft sein, das dich ja auch als Leser anregt. Es soll dich animieren, etwas mitzumachen, nachzumachen, auszuprobieren, deshalb überhaupt Verben. Und wir nehmen uns jedes Mal in unserer Redaktionskonferenz ein Wort vor und versuchen dann erst einmal abzustecken, was wir darunter verstehen. Also bevor wir es nach draußen geben an Autoren, die wir ja auch immer einladen, ihre Vorschläge zu machen. Also um ein Beispiel zu sagen, beim übernächsten Heft geht es ums Streiten. Und da sitzen wir dann halt zusammen ein paar Stunden zunächst mal, also die Kolleginnen und Kollegen von Carlsen und meine Kolleginnen. Und wir diskutieren, was verstehen wir unter Streiten? Ist das etwas Gutes? Ist das etwas Schlechtes? Wie weit soll das gehen? Gehört zum Streit auch Gewalt? Wie gucken wir auf Kriege? Also wir gehen ja durchaus von der kleinen Ebene auf die Metaebene. Wettbewerbsauseinandersetzungen gehören Auseinandersetzungen zwischen Ländern. Nennen wir das Streiten oder nicht? Ist ein Diskurs ein Streit oder ist eine Diskussion schon ein Streit? Also wir definieren und stecken unseren Rahmen ab und dann definieren wir die ersten Geschichten, von denen wir sagen, so, also die muss unbedingt rein und das müssen wir uns unbedingt angucken. Und damit definierst du schon mal den Kern des Heftes. Und dann laden wir Autorinnen und Autoren ein. Denen rufen wir das Wort auch zu und sagen, was fällt euch dazu ein? Was glaubt ihr, was wir unbedingt mitnehmen müssen? Und dann sammeln wir Vorschläge ein, die mal mehr und mal weniger kreativ sind. Aber man hat relativ schnell auf diesem Weg eine Kernliste von Themen, die offensichtlich in der Kinderwelt und für diese Ausgabe dann gut und richtig empfunden werden. Und dann beginnen wir mit der Arbeit und dann geben wir in Auftrag etc. pp. Und so geht es eigentlich mit jedem Schwerpunkt.
Du hast mir freundlicherweise ein paar Magazine zugeschickt, da konnte ich also mal ein bisschen durchblättern und mir auch wirklich mal einen Eindruck davon machen. Ich habe mir so ein paar Themen oder Geschichten jetzt mal rausgepickt, über die müssen wir jetzt gar nicht so im Detail sprechen, aber damit einem vielleicht noch mal ein bisschen klarer wird, ne, wie breit sich das dann auch abbildet. Also es geht um so Fragen wie mein erstes Geld, ne? Was kostet ein Haustier zum Beispiel, finde ich eine total spannende Rubrik. Habe ich jetzt schon mit mehreren Eltern drüber gesprochen, die sich mit dieser Frage gerade auch umtreiben. Total schön aufbereitet. Aber auch sowas wie, was kostet es, Fußballfan zu sein oder so, ja? Also dockt irgendwie sehr gut an die Lebenswelt von Kindern an. Sehr schön fand ich auch die Reihe, was gibt es für 1 Euro oder für 5 Euro oder so, also wo man anfängt, Gegenstände, Wertigkeiten ins Verhältnis zu setzen. Mhm. Dann geht es aber auch noch um so Begriffe wie das Handeln, das Tauschen, aber auch das Betrügen beispielsweise und das Scheitern, bis hin zu so gesellschaftspolitischen Themen, das fand ich auch ganz spannend. Fast Fashion war in einer Ausgabe ein Thema oder auch über Genossenschaften wurde ein Artikel geschrieben. Bis hin sogar zu so Auseinandersetzungen mit Werten. Ja, ich glaube, in der ersten Ausgabe gab es so einen kurzen Comic, das war eine moderne Erzählung von dem Märchen von Hans im Glück. Und damit verbunden ja dieses Narrativ von weniger ist mehr im Grunde genommen, ne? Was man jetzt auch nicht unbedingt direkt mit einem Wirtschaftsmagazin erstmal so in Verbindung bringen würde. Also kurzum schon ziemlich bunter Blumenstrauß. Ich habe an irgendeiner Stelle, ich glaube in dem Interview mit dir gelesen, ich bin mir offen gestanden gerade nicht mehr ganz sicher, wo ich es her habe, aber da hast du gesagt, Wirtschaften sei ein anderes Wort für Abenteuer. Ich habe mich gefragt, dieser Abenteuerbegriff wird im Kontext von Inhalten für Kinder schon sehr häufig verwendet. Ob es gegenüber Kindern immer dieses Versprechen eines Abenteuers braucht, um überhaupt erstmal ihr aufrichtiges Interesse zu wecken. Also ist das so eine Übertragung, die tatsächlich auch ganz stimmig ist in dem Fall? Oder ist es vielleicht auch was, was wir als Erwachsene sehr leichtfertig einfach so verwenden, weil wir das selber auch so mit Kindheit verbinden vielleicht, der Abenteuerbegriff?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben den Begriff bei uns gewählt, um klar zu machen, dass wenn du anfängst, um dich rum zu schauen und zu begreifen, welchen Einfluss du selbst haben kannst auf deinen Alltag, also es geht ja um Selbstermächtigung, dann ist dies ein Abenteuer. Ein Abenteuer nicht im Sinne von, boah, ich erlebe jetzt was ganz Tolles, aber ich erlebe mich und ich bin nicht einfach in eine Situation und eine Familie und eine Region geboren, in der alles Mögliche passiert, sondern ich habe schon auch Einfluss auf das, was meinen Alltag ausmacht. Natürlich in Grenzen. Aber diese Form von, sei mal neugierig, lass dich mal darauf ein. Du wirst staunen, was dir alles begegnet, wenn du dich für Dinge interessierst, die du vorher überhaupt noch nicht gekannt hast. Das meine ich zumindest mit dem Begriff Abenteuer. Also das muss jetzt nicht eine aufregende Reise oder irgendetwas sein. Aber wo du das so sagst, man sollte vielleicht den Begriff auch nochmal überdenken und ihn auch nicht so inflationär benutzen. Also es soll nicht reißerisch sein, sondern es soll neugierig machen. Also selbst ein Thema wie eine Jeans, ich kaufe mir eine Jeans oder du hast eben das erste Heft angesprochen, wer profitiert alles, wer hat Anteil an einem Turnschuh, den du kaufst und trägst? Was steckt da alles drin? Wie viele Stationen stecken da drin? Über wie viele Kontinente gehen einzelne Teile? Also das finde ich interessant und aufregend zu erfahren und auch wirklich aufzuschreiben. Und das meinen wir mit Abenteuer.
Ich wollte dir jetzt auch keinesfalls diesen Abenteuerbegriff jetzt irgendwie abspenstig machen oder so, sondern ich finde es einfach immer nur so interessant, weil er mir wirklich häufiger schon begegnet ist in diesen Gesprächen, auch hier im Podcast und so ganz grundsätzlich in der Auseinandersetzung mit Kindermedien. Und ich roll's vielleicht nochmal von der anderen Seite auf. Also was ihr ja schon auch macht in diesem Magazin und auch sicherlich zu Recht, denke ich mal, es geht schon ein Stück weit auch um eine Art von Wissensvermittlung, ne? Oder ganz konkret auch um Begriffserklärung. Also was immer wieder so auftaucht, wenn so Begriffe in den einzelnen Beiträgen auftauchen, die Kinder möglicherweise nicht verstehen könnten, ne? Sowas wie, was weiß ich, Buchhaltung, Zinsen, Steuern, Inflation oder so, alles so wirtschaftliche Fachbegriffe eher. Dann gibt es dazu meistens auch immer so einen entsprechenden Erklärkasten, der das nochmal irgendwie greifbar macht. Und das ist ja eher, sage ich jetzt mal, im Vergleich zum Abenteuer sehr trockene Wissensvermittlung. Also in dem Kontext habe ich mich nochmal gefragt, ob du manchmal Sorge hast, dass dieser abenteuerliche Anspruch manchmal auch in den Schatten von so einer trockenen Wissensvermittlung geraten könnte. Läuft man da manchmal Gefahr so in der Vorbereitung oder machst du dir darum Gedanken?
Nee, mache ich tatsächlich nicht, weil wir machen ja nur Angebote. Du musst das nicht alles zusätzlich lesen, wenn du das nicht möchtest. Also die Idee und der Anspruch ist, interessante Geschichten zu erzählen und sie so gut zu erzählen, dass unser Leser und unsere Leserin von Anfang bis Ende dabei bleiben. Und dann gibt es in den Kästen dazu Zusatzangebote. Dann erklären wir einen Begriff, den du vielleicht noch nicht gekannt hast, oder wir geben dir ergänzende Informationen. Manchmal sind es Superlative. Die kannst du konsumieren, die musst du aber nicht konsumieren. das ist alles immer nur ein Angebot. Wahrscheinlich wird auch nicht jedes Kind jede Geschichte großartig finden in so einem Heft, aber das muss ja auch gar nicht sein. Insofern habe ich die Sorge nicht, aber ich glaube, es macht dich nicht dümmer, wenn du dir diese Begriffe auch anguckst, die begegnen dir vielleicht an anderer Stelle. Und das Feedback, das bei uns ankommt, ist, dass Kinder sehr wohl froh sind auch um solche Begriffe und sie dann manchmal mehr benutzen und im Gespräch mit ihren Eltern dann plötzlich einfließen lassen, was eine schöne Entwicklung ist eigentlich. Also ich weiß nicht, ob du gesehen hast, wir haben ja sogar eine der Wirtschaftsweisen, Frau Malmendier, ist inzwischen Kolumnistin bei Weil. Mein Kollege interviewt sie für jede Ausgabe. Sie hat eine große Gabe, wie ich finde, Begriffe so zu erklären, dass ein Kind sie versteht. Also sie erklärt dann so einen Begriff wie die Schuldenbremse oder so. Da könnte man ja auch sagen, du liebe Zeit, muss ein Zehnjährige jetzt schon verstehen, was eine Schuldenbremse ist. Aber ja, denn sie hört es wahrscheinlich, dieses Wort, sehr, sehr oft in Elterngesprächen oder in der Schule oder auch abends, wenn die Nachrichten laufen. Und zu wissen, was ist eigentlich eine Schuldenbremse, finde ich nicht so blöd.
Ja, das sprichst du auch direkt schon was an, was mich natürlich auch nochmal beschäftigt hat. Wenn du so sagst, ne, müssen sich jetzt Kinder schon mit der Schuldenbremse beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen zumindest, dass es Erwachsene gibt oder Eltern gibt, die das jetzt hier so hören, vielleicht mit diesem Magazin erstmal noch gar keine Verbindung haben, dass sie sich dann auch fragen, warum soll sich denn mein Kind jetzt noch mit Wirtschaftsfragen beschäftigen? Kann denn mein Kind nicht einfach mal Kind sein? Ja, und müssen wir Kinder in diesem jungen Alter tatsächlich auch schon mit solchen erwachsenen Themen konfrontieren? Du hast das ein Stück weit gerade schon beantwortet im Grunde genommen, aber vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen schärfer, pointierter auf den Punkt bringen. Also ihr habt euch ja eben bewusst dafür entschieden. Und warum ist es denn eben doch auch ein Thema, das für Kinder interessant und relevant ist?
Ich glaube, es ist relevant, weil es im Alltag der Kinder stattfindet. Also wir sollten nicht so tun, als ob 10-Jährige, 11-Jährige, 9-Jährige nicht zuhören. Also ich meine, die leben ja, die sind wach. Das sind Themen, die begegnen ihnen, ob wir das wollen oder nicht. Und sie begegnen auch Armut und Ängsten. Sie begegnen mehr oder weniger Einkommen. Sie sehen große Autos und kleine Autos. Und der eine fährt ÖPNV und der andere fährt Fahrrad. Und zwar nicht nur, weil das freie Entscheidungen sind. Kinder sind integriert in unser Leben, in unseren Alltag. Und all das, was uns ausmacht und was uns begegnet, begegnet ihnen auch. Und ich finde es deutlich besser, Kindern zu helfen, zu verstehen und einzuordnen, was um sie herum passiert, also zu tun, als wenn sie dafür noch einfach zu klein wäre. Das halte ich für Quatsch. Ich glaube, Wissen spielerisch und intelligent aufzubereiten und anzubieten, ist der bessere Weg und nicht so zu tun, als könne man Kindern und müsse man Kindern etwas vorenthalten. Die entscheiden schon selbst ganz schön und sehr gut, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt interessiert und was nicht.
Ja, das ist interessant, weil ich habe mich nämlich auch nochmal so gefragt, wenn man auf die deutsche Kultur guckt, wie in Deutschland über Geld gesprochen wird. Ne? Also meistens wird jetzt ja eben gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja der Witz, also so im Privaten zumindest. Ne? Leute haben große Hemmungen, sich darüber auszutauschen, was sie verdienen oder was sie für irgendetwas bezahlt haben oder so. Da herrscht so eine ziemlich große Zurückhaltung. Und ich habe mich dann in dem Kontext gefragt, inwiefern das möglicherweise auch mit entsprechenden Prägungen in unserer Kindheit eben zu tun hat, weil wir es als Kinder eben auch nicht gelernt haben, darüber zu sprechen oder wenn überhaupt damit bekommen haben, Erwachsene sprechen auch nicht darüber, also tun wir es nicht. Ist das eine Beobachtung, die du so teilen würdest und dann vielleicht auch einen Anspruch dagegen so ein bisschen anzuarbeiten?
Ja, weil ich meine, wir haben enorme Lücken. Also Kinder kennen den Unterschied nicht zwischen Miete und Eigentum. Sie wissen nicht, dass Geld nicht einfach nur aus dem Geldautomaten kommt, wenn man eine Karte reinsteckt. Also das muss ja erwirtschaftet, produziert werden. Also die grundlegenden Dinge, die dazu notwendig sind, deinen eigenen Alltag zu gestalten. Was musst du verdienen? Was ist der Gegenwert von also was ist ein Preis? Was ist ein Wert? Was ist der Unterschied? Also ja, warum dauert eine Ausbildung 5 Jahre und eine dauert 10 Jahre? Also was spielt da alles rein? Und welche Möglichkeiten habe ich als Kind, mein Leben zu gestalten? Ich komme immer wieder auf die Selbstermächtigung zurück und auf die Frage, was ist mir wichtig und wofür bin ich dann eben auch bereit, mich zu engagieren und etwas zu tun? Also Preis und Leistung, auch das spielt da ja rein. Also ich finde, Kinder sollten wissen, was ein Liter Milch kostet oder ein Apfel und was, wenn sie ihr Taschengeld ausgeben, was sie wofür bekommen können und wie sie Einfluss nehmen auf ihren Alltag und auf ihre Zukunft. Und nur weil wir das vielleicht früher nicht gemacht haben und bis heute aus dem einen oder anderen Thema ein Geheimnis machen, muss das ja nicht bleiben. Also was man muss ja auch nur die Berufsvorstellungen angucken. Was ist heute, wollen Kinder gerne Influencer werden oder irgendwelche sonstigen Dinge? Was heißt das denn eigentlich? Was hast du dann? Was musst du dafür lernen? Was sind dafür Gefahren? Ist das wirklich etwas, von dem du leben kannst? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Das, finde ich, kann man Kindern erklären und sollte man Kindern erklären. Und dann ist es an ihnen zu gucken, ob und was sie daraus machen. Und es ist auch nicht blöd zu wissen, dass wenn ich Geld spare und 100 Euro von meiner Oma bekomme zur Kommunion und ich lege sie auf ein Konto, was daraus werden kann. Was Zinsen sind und ob es vielleicht andere Anlageformen gibt. Nun kann man sich auch fragen, ist das auch schon etwas, das ein Zehnjähriger wissen muss? Ja, wir finden ja, durchaus.
Na, wir können ja auch lange darüber reden, was wir glauben, was Kinder wissen müssen oder nicht wissen müssen. Viel spannender ist ja vielleicht auch die Frage, was Kinder selber dazu sagen. Also nun habt ihr schon die ersten paar Monate, ein gutes halbes Jahr hinter euch. Wie sind denn so die Rückmeldungen aus der Zielgruppe? Kriegt ihr ein bisschen was davon mit?
Absolut. Also sie sind wirklich toi 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 bislang ausnahmslos positiv. Wir kriegen hinreißende Mails mit Herzchen und Blümchen und Smileys rauf und runter. Die Kinder, die wir treffen, mit denen wir sprechen, die auch ein Heft in der Hand hatten und mit uns darüber reden, was haben sie da mitgenommen, was hat ihnen besonders gut gefallen, das hören wir uns live an. Wir waren auf der Leipziger Buchmesse und haben da eine Entwicklungsredaktion gemacht. Also das heißt, wir hatten vorher gesagt, wer hat denn Lust mit uns auf der Buchmesse zusammen an einem Heft zu arbeiten oder mit zu erfahren, wie wir solche Themen entwickeln. Da haben wir also mit einer Klasse gearbeitet. Das waren 28 aufgeweckte Jungs und Mädchen, die uns auch Feedback gegeben haben. Also es kommt sehr, sehr gut an. Und es kommt offensichtlich auch bei den Eltern gut an. Das ist zumindest die Reaktion, die wir kriegen über Social Media, LinkedIn vor allen Dingen, wo das Feedback angeblich auch im Namen der Kinder sehr, sehr positiv ist. Kann ich glauben oder nicht, aber ich will es natürlich auch glauben. Es tut gut, es kommt gut an.
Ja, ja. Du hast das gerade von der Leipziger Buchmesse beschrieben, vielleicht noch mal ein bisschen grundsätzlicher gefragt. Sind denn Kinder in der redaktionellen Arbeit eigentlich grundsätzlich auch beteiligt oder sind das eher so Einzelprojekte, wo man Kinder auch mal mit einbezieht?
Also wir wollen dahin kommen, dass wir sie regelmäßig beteiligen. Also eigentlich finden wir, sollte es kein Heft geben, keinen großen Schritt, den wir machen, ohne dass die Leserschaft beteiligt ist. Daran arbeiten wir. Wir hatten ganz am Anfang vor, einen Kinderbeirat zu gründen. Das ist, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen, weil Kinder eben auch Schule haben und Ferien haben. Und dann musst du gucken, dass das irgendwie alles hinhaut. Und das ist rein organisatorisch nicht ganz leicht auf die Reihe zu kriegen. Aber wir haben uns jetzt geeinigt, dass wir immer solche Mitmachredaktionen haben. Da laden wir dann ein, unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Standorten. Das ist mal zusammen mit einem solchen Event wie der Leipziger Buchmesse. Mal ist es einfach nur bei Carlsen oder bei uns. Und das Echo und die Interessen der Kinder, die möchten wir schon mit einbeziehen. Also nur ein Heft zu machen, aus unserer Sicht, von dem wir glauben, was die alles interessieren könnte, das ist, glaube ich, zu wenig. Man muss schon rein in die Zielgruppe.
Ja eben, das ist ja auch mal so ein Problem. Also als Erwachsene läuft man ja dann auch Gefahr, sage ich mal, dass man von der Zielgruppe im Zweifelsfall als unglaubwürdig wahrgenommen wird, weil man einfach vielleicht auch zu weit weg ist an den Themen, ne? Oder einfach die Ansprache nicht ganz stimmt oder die visuelle Umsetzung nicht ganz den Ansprüchen der Zielgruppe genügt oder so. Das sind ja alles so Ebenen, die damit reinkommen. In dem Kontext dann aber auch nochmal die Frage, wenn es um den Lebensweltbezug geht, wie versucht ihr denn diese Authentizität herzustellen? Beziehungsweise anders gefragt, wer schreibt denn eigentlich für euch? Hat man eine besondere Expertise als Autor oder Autorin, wenn man bei euch mitarbeitet?
Ja, die hat man schon. Also die muss man haben und vor allen Dingen muss man Lust dazu haben. Es hat überhaupt nicht jeder gute Autor und auch nicht jede Autorin, die sonst für Brand 1 arbeitet zum Beispiel, hat Lust, für dieses Magazin zu arbeiten, weil es nochmal eine andere oder eine neue Herausforderung ist. Gute Geschichten können alle erzählen, die mit uns zusammenarbeiten, aber die Frage, kannst du sie so erzählen, dass ein Kind sie gerne liest oder eine Zehnjährige sie gerne liest, das ist nochmal was anderes. Du kannst dich halt nicht hinter Begriffen verstecken, du kannst dich nicht hinter Fachtermini oder auch einfachen Dingen verstecken. Ich habe das im Vorgespräch schon erzählt. Ich habe gelernt, zum Beispiel in der ersten Ausgabe, dass Kinder in dem Alter die Prozentrechnung noch nicht können. Also wenn wir sagen, in einem Satz geht uns ja völlig normal und unüberlegt über die Lippen, das sind 30% von, dann fängst du plötzlich an, dir Formulierungen auszudenken, wie du das so aufschreibst, dass der 10-Jährige oder die 10-Jährige das auch versteht. Es gibt eine Reihe von Hürden, die anstrengend sind, weil du dich nochmal sehr bemühen musst, um eine einfache Sprache, um eine klare Sprache, also noch mehr, als du das sowieso schon tun musst als Autor. Und da hat nicht jeder Spaß daran und es hat auch nicht jeder Lust darauf und es kann auch nicht jeder. Deshalb haben wir am Anfang sehr viele Autorinnen und Autoren eingeladen, uns auch Vorschläge zu schicken und haben festgestellt, dass manchmal mussten wir es gar nicht ausprobieren. Das ist sehr oft aus einer Erwachsenenhaltung erzählt. Ich, Susanne, 60, erzähle dir, Leser, aus meiner Perspektive eine Geschichte. Das ist nicht, was wir wollen, sondern wir wollen Augenhöhe tatsächlich. Wir wollen aus der Lebenswelt der Kinder Geschichten und dann müssen sie auch noch spannend geschrieben sein. Also es ist schon durchaus eine Hürde, die nicht jeder überspringt und überspringen mag. Aber wir haben jetzt eine Autorenschaft, die schon ziemlich toll ist, wie wir finden. Von Carlsen und von Brand 1. Mhm. Also die bringen ja auch nochmal ihre Leute und ihre Expertise da ein. Also das ist eine sehr schöne Mischung inzwischen schon.
Ja, interessant. Und da streicht einmal mehr auch so eine Beobachtung, die ich immer wieder in diesen Gesprächen hier mache. Ne? Ich glaube, viele Menschen unterstellen immer, wenn man Medieninhalte für Kinder aufbereitet, dann ist das irgendwie schnell gemacht und relativ einfach im Vergleich zu Angeboten für Erwachsene. Mhm. Umgekehrt wird, glaube ich, ein Schuh draus. Ne? Also es ist deutlich komplexer häufig, das für Kinder zu machen, oder? So verstehe ich dich auch.
Absolut. Absolut. Also ich habe auch in den ersten Ausgaben sehr, sehr viel gelernt.
Ja, das ist aber doch das Schönste, was man mitnehmen kann, oder? Wenn man dann auch als erwachsener Mensch sagt, ich lerne da auch noch eine ganze Menge bei. Auch das ist ja wieder etwas, was, wo ich persönlich zumindest immer sage, ist Kindermedien auch immer eingeschrieben. Ne? Auch die Erwachsenen können definitiv was davon mitnehmen, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen. Ja. Schön. Susanne, ich würde mal gerne einen kleinen, wie soll ich sagen, formalen Bruch in unser Gespräch vornehmen. Ich habe so einen Gesprächsteil vorbereitet, den wir ein bisschen zügiger durcharbeiten, indem ich dir jetzt einfach mal ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen würde. Das heißt, du darfst dich für die eine oder andere Antwort entscheiden und darfst sie auch gerne noch mal kurz kommentieren. Dann nähern wir uns darüber vielleicht auch noch mal so ein paar Themen ein bisschen flotter. Einverstanden?
Okay, gerne.
Gut. Erstes Wortpaar, schreiben oder lesen?
Oh, das ist gemein, lesen.
Magst du es ein bisschen auch im Schreiben? Warum?
Es ist einfacher, es entspricht mir mehr. Also ich bin sehr, sehr neugierig, ich mag sehr, sehr gerne lesen und Schreiben verbinde ich jetzt persönlich eher mit meinem Beruf und jetzt bin ich eher nach dem Lustprinzip gegangen. Also ich liebe es zu lesen und deshalb ist das mein Wort.
Okay. Das nächste dockt ein bisschen daran an, Buch oder Zeitschrift?
Sowohl als auch. Buch. Ja, okay, ich muss entscheiden, ne?
Ich bin da nicht so ganz streng, aber wenn du kannst, gerne.
Okay, dann nehme ich beides. Dann kann ich mich nicht entscheiden. Ich meine, ich mache Zeitschriften. Ich liebe Zeitschriften. Wir machen jetzt auch Bücher, aber ich konsumiere sehr viele Bücher auch.
In Ruhe abwägen oder spontan entscheiden?
In Ruhe abwägen. Eher. Muss ich nicht erklären. Nö.
Nein, musst du nicht erklären. Ein weiteres Wortpaar. Erklären oder entdecken?
Entdecken. Ohne die Neugier, etwas entdecken zu wollen, machst du dir auch nicht die Mühe, es anschließend zu erklären. Und nur wenn du es verstanden hast, bist du imstande, es zu erklären. Also das hat was mit Neugier, Wissen wollen und Lernen zu tun. Und ist für mich ein Paar, das sich überhaupt nicht widerspricht, sondern gegenseitig bedingt.
Dann geht das mit dem nächsten Wortpaar vielleicht in eine ähnliche Richtung. Bildung oder Unterhaltung?
Ja, unbedingt. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Also diesen Bildungsbegriff, der was mit Anstrengung und Mühe und sich in irgendetwas mühsam reinfummeln zu tun hat, der ist, glaube ich, wirklich überholt. Das gibt es und natürlich ist Bildung nicht nur Lust und Freude und macht Spaß. Es hat schon auch was mit Anstrengung und Leistung zu tun. Aber wenn wir es nicht schaffen, neugierig zu machen und Lust zu machen, ist Bildung ein leeres Wort und kann nicht mit Leben gefüllt werden. Das geht für mich nur beides. Mhm.
Qualität oder Quantität?
Qualität, immer. Dann kommt die Quantität im Idealfall schon. Das hoffe ich, gilt auch für Weil. Also wir bemühen uns, das beste Wirtschaftsmagazin zu machen für Kinder, das wir können. Und die Quantität im Sinne von Wachstum und Zahlen und Profitabilität, die kommt dann hoffentlich auch. Und das, glaube ich, ist auch anderswo so, in anderen Lebensbereichen und anderen Bereichen. Mm.
Ja, ich nutze das nochmal, um nochmal anzuschließen an das, was ich eben schon mal kurz als Info so reingeworfen habe, nämlich, dass man die Zeitschrift nur im Abo beziehen kann und man sie jetzt nicht einfach irgendwo im Zeitschriftenhandel findet. Was hat euch denn zu dieser Entscheidung bewogen? Das ist ja auch eine Entscheidung gegen die Quantität, also gegen die weite Verbreitung direkt erstmal, ne?
Also du kannst sie auch als Einzelheft bekommen, nicht nur im Abo, aber du bekommst sie nur, wenn du sie online bei uns bestellst. Also du findest sie nicht im Handel. Du, ich finde, der Handel ist im Moment ein wenig aus der Zeit insofern, also wenn du eine neue Publikation auf den Weg bringst. Du weißt am Anfang nicht, wer wird sie kaufen, wie gut kommt sie an. Du musst, um den Handel zu bestücken, eine hohe Auflage drucken. Das ist erstens teuer und dann karrst du Berge von Publikationen durchs Land, um sie im Zweifel, wenn sie sich nicht verkaufen, wieder einzusammeln und zu vernichten am Ende. Das ist unter ökologischen Aspekten und ökonomischen Aspekten ziemlich schwierig. Und wir haben kein Geld, um von Anfang an wahnsinnig viel Werbung zu machen, sodass wir hätten annehmen können, die Leute laufen jetzt in Scharen zum Kiosk. Also haben wir gesagt, wir machen klein, fein, einen Schritt nach dem anderen. Unser Heft kannst du online bestellen und dann hoffen wir, dass Weil bekannter wird und seine Fans und seine Community findet und dann werden wir wachsen. Und ob wir irgendwann dann vielleicht auch mal im Handel sein werden, weiß ich nicht. Aber im Moment sind die Leute alle digital unterwegs. Also ich wüsste keinen Grund, der dagegen spricht, so ein Heft digital zu bestellen. Mhm. Insofern war das eine sehr, sehr bewusste Entscheidung, die mit dem Start zu tun hatte.
Okay. Ein paar habe ich noch. Heile Welt oder Welt verstehen?
Welt verstehen, auf jeden Fall. Heile Welt ist, keine Ahnung, kannst du samstags im Kino mal oder abtauchen in ein Buch, das sich mitnimmt in eine heile Welt. Ich finde, Welt verstehen ist ganz wichtig und notwendig. Mhm.
Und dann einmal als zwei Definitionsvorschläge für Kinder im Kontext deiner Arbeit. Sind Kinder die LeserInnen von heute oder die LeserInnen von morgen?
Beides. Also ich glaube, wissen wollen, lernen, die Welt begreifen, hat immer auch mit Lesen und Konsumieren zu tun und sich durch welche Abenteuer oder Dinge auch immer zu arbeiten, also heute genauso wie morgen. Vielleicht wird sich die Darreichungsform nochmal ändern. Wir können jetzt digital und analog und per Podcast oder per Event oder per Spiel oder auf welchem Weg auch immer konsumieren und lesen. Da gibt es vielleicht dann in ein paar Jahren noch mal was anderes. Aber die Leserinnen und Leser von heute sind genauso gefragt wie die von morgen.
Na, ich frage das auch immer so ein bisschen vor dem Hintergrund, auch das ist so eine Beobachtung, die sich mehr in dieser Gespräche, ich so führe, ich immer häufiger mache, dass Menschen, die sich mit der Zielgruppe Kinder beschäftigen, manchmal in den Verdacht geraten, na, im Grunde genommen macht ihr das ja nur, damit ihr euch eure Zuschauer, Zuhörer, Leserschaft, wie auch immer, der Zukunft sichert. Ne? Also dann geht es gar nicht um die Kinder als Kinder, sondern eigentlich immer nur darum, den Fortbestand des eigenen Marktsegments oder so für die Zukunft zu sichern. Das hast du ein Stück weit jetzt aber auch schon beantwortet. Ne? Und ich glaube, wenn man dir so zuhört, dann stellt sich diese Frage in der Form eigentlich nicht mehr. Aber deswegen hatte ich sie nochmal hier untergebracht. Genau.
Ich glaube auch, dass das Quatsch ist, weil das klingt so, wie wir früher gedacht haben, dass man Entwicklungen von heute linear fortschreiben kann, nach morgen oder übermorgen. Das ist ja Unsinn. Die Zeiten sind viel zu turbulent und viel zu volatil, um sich einzubilden, das, was wir heute tun und was heute gut und richtig ist, ist es in 5, in 10, in 15 Jahren auch noch. Also wenn ich mir einbilde, heute Leserinnen und Leser zu gewinnen, die dann auch noch meine Leser sind, das halte ich für Quatsch. Also Brand 1 hat sich in den vergangenen 10 Jahren, in den vergangenen 25 Jahren immer wieder komplett neu erfinden müssen. Also du hast es vorhin gesagt, das ist tatsächlich auch Medienkrise im Moment. Also es sind schwierige Zeiten. Der Konsum verändert sich fundamental. Das lernen wir jeden Tag. Wir können versuchen, heute eine intelligente Antwort auf aktuelle Fragen zu geben. Ob die in 3 Jahren schon völlig anders beantwortet werden müssen und in 10 Jahren wieder anders, müssen wir dann sehen. Du kannst eigentlich nur versuchen, wach zu sein und aus der Überzeugung von heute versuchen, richtige Dinge zu tun und gute Angebote zu machen. Mehr, glaube ich, kannst du nicht machen. Also von daher, der Zug wäre sowieso abgefahren.
Ja, ja. Da kann ich gut mitgehen. Ich habe ein letztes Wortpaar noch und damit kommen wir auch vielleicht nochmal zu so einem letzten Themenblock, den ich dann auch gerne nochmal mit dir besprechen würde. Das Wortpaar wäre erstmal mit Schule oder ohne Schule?
Mit Schule. Ich finde, Schule ist eine grandiose Einrichtung. Sie ist nicht immer ganz vorne, aus tausenderlei Gründen, aber Schule ist und kann sein ein wunderbarer Ort, auf den wir nicht verzichten sollten. Auf gar keinen Fall. Und wir haben Schule gerne auch bei uns als Partner und wollen unbedingt mit Schule kooperieren, um das auf den Weg zu bringen, was ich die ganze Zeit beschreibe, was uns treibt.
Naja, und ihr macht das ja auch sehr konkret, ne? Also du hast vorhin am Anfang schon einmal kurz gesagt, dass die Gründungsidee zu diesem Magazin ein Stück weit zumindest ja auch darauf aufbaute, so eine Lücke zu schließen, die Schule vielleicht auch hinterlässt, wenn es jetzt um die Vermittlung von Wirtschaftskompetenz im Allgemeinen so geht. Und das ist ja tatsächlich auch so, dass ihr ja zum Beispiel auch Unterrichtsmaterialien anbietet zu den einzelnen Magazinen. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen genauer sagen, also wie entstehen die, aber vor allen Dingen auch, wie kommen LehrerInnen da eigentlich dran?
Also dran kommen sie ganz einfach, indem sie sich das downloaden auf der Website und erstellt wird das Lehrmaterial von den Kolleginnen und Kollegen von Carlsen, die da die lange Tradition haben und dass wir andere Projekte auch machen. Also wir haben immer gesagt, wir wollen unbedingt mit dem Heft auch in Schulen. Wir suchen ja auch immer nach Partnern und nach Sponsoren und Paten, die uns dabei helfen, das Heft in die Breite zu kriegen. Schulen, die sich das vielleicht nicht leisten können oder wollen, sollen auch dieses Heft lesen können und mit ihren Schülern arbeiten. Und die Erfahrung lehrt, dass es umso leichter ist, wirklich dann auf den Tisch von Kindern zu kommen, wenn du die als Partner auch von Lehrern und Lehrerinnen fungierst. Also die sollen keine Arbeit damit haben, mit diesem Heft zu agieren, sondern wir versuchen ihnen, das, was wir da erstmal unabhängig aufgeschrieben und in das Heft gebracht haben, dann auch nochmal gleich in eine Form zu übersetzen, die es ihnen leicht macht, mit den Kindern zu arbeiten. Das ist die Idee und deshalb bieten wir das auch kostenlos an für Schulen und Lehrerinnen und Lehrer, die damit arbeiten wollen.
Ja, und ich unterstreiche das gerne nochmal dick an dieser Stelle, dieses Abo-Paten-Modell, das du gerade auch schon kurz umschrieben hast, ne? Das finde ich ja auch wirklich eine schöne Möglichkeit für Menschen, die die paar Euro übrig haben, das zu unterstützen, dass diese Magazine dann auch wirklich an Schulen landen. Ist ja wirklich ein sehr einfacher Weg, um da die Zielgruppe auch mit diesem Angebot zusammenzubringen. Findet man auch alle Infos zu auf eurer Webseite natürlich, ne? Schön, dann kommen wir jetzt vielleicht langsam wirklich mal auf die Zielgerade. Ich habe noch so 2, 3 letzte Fragen für dich, Susanne, um das jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner abzubinden. Erstmal so auf das letzte halbe Jahr zurückgeschaut und auf die ersten Ausgaben, die ihr jetzt so gemacht habt. Hat sich das Magazin nach den ersten Monaten an spezifischen Punkten schon so ganz grundlegend verändert von der ersten Konzeption, die ihr so aufgesetzt habt, weil ihr gemerkt habt, puh, irgendwas funktioniert gar nicht, so wie wir uns das vielleicht vorgestellt hatten? Oder seid ihr eigentlich immer noch so da, wo ihr anfänglich auch sein wolltet?
Ja, wir sind da, wo wir sein wollten. Also wir schärfen manchmal, wir haben ein paar kürzere Formate nochmal uns überlegt, also ein paar Standards, die wir vom ersten Tag an nicht hatten. Einfach weil wir feststellen, dass so ein Thema auf einer Doppelseite für Kinder sehr schön aufzubereiten ist. Davon gibt es ein paar mehr. Wir haben an der Autorenschaft gearbeitet, das habe ich schon erzählt. Wir haben gelernt, noch mehr, noch bunter auch zu sein und Kinder manchmal noch mehr abzuholen mit Fotografie, also auch Stockfotografie in Teilen, die wir von Band 1 eigentlich eher nicht so gewohnt sind, weil wir typischerweise Fotografen und Fotografinnen losschicken, um Bilder einzufangen und alles selbst machen. Das können wir hier gar nicht. Also wir können nicht Disney nacherzählen oder nachfotografieren. Also sind wir darauf angewiesen, Fotos einzukaufen. Das machen wir in sehr viel höherem Maß, als wir das sonst täten. Wir haben einen ersten Stamm von Illustratorinnen und Illustratoren, die insbesondere einzelne Geschichten, aber auch eben unsere Cover gestalten. Die sind ja sehr unique und sehr besonders. Nee, also eigentlich formt sich mit jeder Ausgabe das Heft mehr. Wir überprüfen immer wieder, sind wir auf dem richtigen Weg, haben wir die richtige Sprache, haben wir den richtigen Ton. Im Moment, würde ich sagen, sind wir gut dabei, das abzuarbeiten, was wir uns vorgenommen haben und haben keine größeren Veränderungen vorgenommen. Aber natürlich ist so ein Heft im Werden, ist immer wieder mal eine Sache neu oder anders, aber nichts Fundamentales.
Mhm. Und ihr habt euch ja eben ganz bewusst, da reden wir die ganze Zeit drüber, für ein Printmagazin entschieden, also wirklich für ein sehr haptisches Format. Mhm. Ist der Weg ins Digitale im Umkehrschluss für euch konsequent ausgeschlossen oder spielt ihr mit so einem Gedenken auch nochmal, das vielleicht irgendwann nochmal ins Netz zu erweitern?
Du, wir haben so viele Pläne für die Zukunft. Also da ist wirklich alles denkbar. Ich glaube, wir werden auf Print nicht verzichten wollen, weil wir sind ja jetzt auch nur, das ist nur eine Form von vielen. Also Kinder sind ja so versiert und geübt darin, in unterschiedlichen Medien sich wohl und zu Hause zu fühlen. Also neben Print sind sie viel in der digitalen Welt, sind auf allen möglichen Kanälen, das wissen wir. Wir glauben nur nicht an eine 1:1 Übersetzung eines Printmagazins ins Digitale, sondern wir haben Pläne für Veranstaltungen. Wir diskutieren sogar Bewegtbild. Wir überlegen, weil zu einer Plattform zu machen, auf der noch sehr viel mehr möglich ist. Mit Spieleentwicklern sind wir dabei zu gucken. Also ich glaube, wenn die Überschrift heißt, entdecke die Zusammenhänge und Wirtschaft für Kinder, da fallen einem sehr, sehr viele Formate ein, die für uns alle potenziell in Frage kommen, wenn wir erstmal das Heft ein bisschen erfolgreicher gemacht haben. Wie gesagt, wir sind ja jetzt gerade erst mit 4 Ausgaben am Markt, also ein kleines bisschen müssen wir erstmal noch Geduld haben und das ordentlich machen, was wir angefangen haben. Aber dann haben wir wirklich viele Pläne.
Ja, schön. Da merkt man, dass das Thema Wirtschaft nicht nur voller inhaltlicher Anknüpfungspunkte steckt, sondern tatsächlich auch in einer gewissen Formatvielfalt abgebildet werden kann. Ne? Das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich werde das mit einer gewissen Neugier auf jeden Fall weiter verfolgen und hoffe, dass ich mit diesem kleinen Gespräch hier zumindest auch ein Stück weit dazu beitragen kann, dass es noch bekannter wird, als es ohnehin schon ist. Vielen Dank bis hierhin erstmal, Susanne, dir für dieses Gespräch und für die vielen Infos, die du mir und uns hier gegeben hast. Und viel Erfolg vor allen Dingen bei dem, was ihr weiterhin tun werdet. Danke dir.
Wunderbar. Ich danke dir. Merci.
Dann sprechen wir uns vielleicht einfach nochmal in einem Jahr oder so, keine Ahnung, und schauen mal, wo ihr bis dann steht und welche Formate dazugekommen sind. Bis dahin würde ich jetzt aber erstmal sagen, tschüss und alles Gute dir.
Tschüss, sehr gern.
Der Podcast Wieso, Weshalb, Warum ist ein Angebot vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum. Über Feedback, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter wieso-weshalb-warum@kjf.de. Allgemeine Informationen zu unserer Arbeit findet ihr auf unserer Website unter www.kjf.de.